Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und bei mir in der Sendung ist heute Matthias von Pro Regenwald. Matthias ist auf der Suche nach Gartenmöbeln und was sich relativ einfach anhört, hat sich doch etwas schwieriger gestaltet, da Matthias die Möbel möglichst nachhaltig kaufen will. Sie sollen einen kleinen ökologischen Fußabdruck haben. Und dadurch wurde das vermeintlich einfache Einkaufen doch etwas aufwendiger und die Recherche intensiver als gedacht. Heute ist Matthias hier und erklärt uns, worauf wir beim Gartenmöbelkauf achten sollten und wie die Ökobilanz der unterschiedlichen Materialien tatsächlich ausfällt. Nach Lennon Stella mit Kissing Other People geht's los. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Hallo Matthias, du bist kürzlich umgezogen und hast jetzt auch einen kleinen Garten hier in München, für den du dich auf die Suche nach Gartenmöbeln gemacht hast. Aber sie sollen natürlich möglichst nachhaltig sein und da wird die Aufgabe wahrscheinlich ein bisschen, und die Auswahl dann schon etwas schwieriger, denn Gartenmöbel gibt es in vielen Varianten und Materialien von Holz über Plastik, Aluminium, Schmiedeeisen und vermutlich noch anderes. Du hast dich also in die Tiefen des Gartenmöbelangebots begeben und versucht herauszufinden, was denn die nachhaltigste und sinnvollste Variante ist und worauf man beim Kauf dann auch achten sollte. Die erste Frage ist daher an dich, gibt es denn überhaupt nachhaltige Gartenmöbel?
Ja, die gibt es. Die Nachfrage nach nachhaltigen Gartenmöbeln mit einer vergleichsweise vertretbaren Ökobilanz hat stark zugenommen. Waren Gartenmöbel mit Zertifikat oder Herstellungsnachweis früher eher bei teuren Design-Gartenmöbelherstellern zu finden, sind sie heute auch im Baumarkt und Gartencenter zu bekommen oder auch online bestellbar.
Fangen wir mal ganz generell an. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit bei Gartenmöbeln?
Ja, die Nachhaltigkeit bezieht einige Faktoren mit ein. Letztlich ist es der Fußabdruck, den ein Produkt hinterlässt. Dazu gehören zum Beispiel die Gewinnung des Rohstoffs, Transport, Herstellung und die ökologischen und sozialen Bedingungen entlang der Produktion. Natürlich schätzt jeder Hersteller und Händler das anders ein und sie stellen ihr Produkt besser dar, als es ist. Und Greenwashing findet sich auch bei Gartenmöbeln.
Das heißt, wir brauchen auch hierfür irgendwie einheitliche Kriterien für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gartenmöbeln. Du hast schon Herstellung und Transport genannt. Welche Kriterien sind das außerdem noch?
Wie bei anderen Produkten geht es um eine möglichst geringe Belastung der Umwelt. Bei der Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung, also während des kompletten Lebenszyklus eines Produktes. Das beginnt bei einer ökologisch unschädlichen Gewinnung der Rohstoffe und ihrer weiteren Verarbeitung. Auch die sozialen Bedingungen bei der Produktion, von den Arbeitsbedingungen bis hin zu Landrechten auf den Flächen der Rohstoffgewinnung gehören dazu. Auch möglichst kurze Transportwege sind wichtig, also der Versandweg von der Fabrik bis zum Kunden und der verwendeten Transportmittel. Besonders wichtig ist die Langlebigkeit und nachhaltige Gartenmöbel musst du reparieren können. Der letzte Punkt ist das Recycling. Wie einfach und schon ist die Wiederverwertung der Rohstoffe möglich? Das Ganze ist dann die Ökobilanz.
Und dann lass uns gleich über die Rohstoffe und Materialien der Gartenmöbel sprechen, denn die gibt es in vielen Variationen. Nach Ravens and Wolves von Tired Pony geht es weiter. Hier sind wir wieder mit Matthias und dem Thema Gartenmöbel. Matthias, du hattest uns gerade erklärt, was es mit der Ökobilanz auf sich hat. Dann lass uns mal auf die Gartenmöbel an sich schauen. In den Prospekten und im Internet finde ich neben Holz- und Aluminiummöbel auch Materialien wie Polyrattan, Rope und vieles mehr. Was hat es damit auf sich?
Die Gartenmöbel heute werden vor allem aus Kunststoffen, Metall wie Aluminium, Eisen oder Edelstahl und auch natürlichen Rohstoffen wie Holz, Weiden oder Naturgeflechten, wie schon Rope genannt, oder Schilf hergestellt. Betrachtet man die Langlebigkeit, haben gut gepflegte Harthölzer und Aluminium die Nase vorn. Viele Anbieter von Plastikgartenmöbeln bewerben ihre Ware auch damit, dass sie Gartenmöbeln aus Naturmaterialien eine lange Haltbarkeit absprechen. Aber das ist falsch. Es findet zwar natürliche Verrottung statt, aber durch gute und richtige Pflege und Schutz lässt sich dem dauerhaft entgegenwirken.
Wie sieht es denn mit Plastik aus? Jeder kennt diese stapelbaren Stühle, die oft nicht sehr stabil und langlebig sind. Hat sich da etwas getan oder ist das Standard-Plastik-Gartenmöbel?
Der neueste Schrei in der Branche sind vor allem Polyrattan, Kunstrope und Sunbrella. Alle bestehen aus Kunststoffen und auch Verbundstoffen wie Nylon, Polyethylen, Polyester oder Polypropylen, Vinyl auch. Unter Polyrattan sind Möbel zusammengefasst, die aus geflochtenen Polyethylenfasern bestehen. Der Rahmen ist dann oft aus Aluminium oder sind braun gefärbt und sehen wie echtes Rattan aus. Je nach Verarbeitung gelten sie als wetterfest und beständig gegen Sonneneinstrahlung. Allerdings wird Polyrathan wie die meisten Kunststoffe aus Mineralöl produziert und benötigt in der Herstellung viel Energie. Und trotz der Werbeversprechen sind Kunststoffmüll bei starker Sonneneinstrahlung und Witterung eben bei weitem nicht so langlebig wie versprochen.
Wie steht es bei den Plastikmöbeln mit der Entsorgung? Also Reparatur wird sowieso recht schwierig sein, wenn du schon sagst, dass die nicht sehr lange durchhalten.
Wer doch mal zu Plastik greift, sollte darauf achten, dass es entweder gebrauchte Möbel sind, um den Fußabdruck klein zu halten. Wichtig ist es auch, dass das Plastik vollständig recycelbar ist. Also keine Mischformen, die nicht getrennt werden können. Denn die landen in der Müllverbrennung oder auf der Deponie.
Also Finger weg von Plastik. Wie sieht es mit Metallmöbeln aus? Die gibt es aus Aluminium, Edelstahl und Eisen, hast du gesagt?
Ja, die Energiebilanz von Metall ist eigentlich katastrophal. Schon die Gewinnung im Bergbau ist das zerstörerisch für die betroffene Umwelt und auch die Arbeitsbedingungen sind ebenfalls schlecht. Die Herstellung selbst ist enorm energieintensiv. Da hilft auch kein Ökostrom. Bei Gartenmöbeln kommt vor allem das leichte Aluminium zum Einsatz, für ultramoderne Designs oft auch Edelstahl. Und eher noch nostalgisch anmutende Formen aus den 50er, 60er Jahren, die heute wieder modern sind, sind häufig aus Schmiedeeisen. Die extrem gute Beständigkeit von Alu und Edelstahl verbessern natürlich die Ökobilanz ein bisschen. Auch Schmiedeeisen ist an sich lange haltbar, muss aber regelmäßig gepflegt werden, um den Rost zu verhindern. Die Langlebigkeit von Metallen verteilt die hohe Umweltbelastung bei der Rohstoffgewinnung und Herstellung über einen längeren Zeitraum. Von Aluminium ist aufgrund der Umweltzerstörung bei der Gewinnung dennoch eher abzuraten. Aber bei guter Pflege könnte Möbel aus Metall locker 50 bis 100 Jahre und sogar länger im Einsatz sein.
Okay, also die Ökobilanz von Plastik und Metall fällt nicht ganz so gut aus. Dann schauen wir gleich mal, was du uns zu Holz sagen kannst, Matthias. Zuerst hören wir aber Charles Aston mit Sanctuary. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Matthias von Pro Regenwald und der Suche nach nachhaltigen Gartenmöbeln. Matthias hat uns gerade schon von der schlechten Ökobilanz von Plastik und Metall berichtet, bleibt also noch Holz. Wie sieht es damit aus?
Ja, Holz ist zumindest jetzt im Vergleich zu Plastik und Metall schon mal ein nachwachsender Rohstoff und leicht recycelbar. Aber das alleine genügt nicht. Es kommt immer auch darauf an, wo das Holz herkommt, wie es gewonnen wird und weiterverarbeitet wird. Gartenmöbel, die mit Holz aus kontrollierter und zertifizierter heimischer Forstwirtschaft hergestellt werden, schneiden von der Ökobilanz besser ab als Plastik oder auch Metall. Aber Holz ist nicht gleich Holz und die Zertifikate spielen natürlich auch eine Rolle bei der Bewertung. Das heißt, auch die Qualität und Glaubwürdigkeit des Siegels muss in die Betrachtung einbezogen werden. Naturland ist nur in Deutschland aktiv und hat strenge Standards. Auch FSC-zertifizierte Hölzer können gut abschneiden, aber bei Tropenholz aus dem Wald oder aus einer Plantage für den Regenwald gerodet wurde, kann auch ein Zertifikat nicht mehr viel für die Nachhaltigkeit tun.
Auf die Zertifikate und Siegel kommen wir nachher noch zu sprechen. Lass uns erst noch über die ganze Reihe verschiedener Holzarten sprechen, die für Gartenmöbel verwendet werden und deren Ökobilanz auch recht unterschiedlich ausfallen dürfte. Worauf sollte man da achten?
Holz aus nachhaltig bewirtschafteter heimischer Forstwirtschaft hat die beste Ökobilanz unter den Hölzern. Naturland zertifiziertes Holz ist hier empfehlenswert. Heimisch gewonnene Lärche, Akazie, Eiche, Kiefer sind hier zum Beispiel zu nennen. Bei Tropenhölzern schlagen trotz FSC-Ziegel auch die langen Transportwege negativ auf die Ökobilanz durch. Das kann nur durch eine lange Nutzung kompensiert werden. Deshalb sollte auch bei Holz auf die Langlebigkeit geachtet werden.
Aktuell hätte ich für den Baumarkt in Corona-Zeiten einen Termin gebraucht und wahrscheinlich sogar einen Test. Deshalb habe ich mich hauptsächlich im Internet umgeschaut und bei den Gartenmöbeln aus Holz bin auf die unterschiedlichsten Holzarten gestoßen. Manche davon kenne ich als heimische Arten, manche sind Tropenhölzer, aber dann weiß ich ja noch nicht, was geeignet ist und vor allem, was davon hat eine gute Ökobilanz.
Gartenmöbel stehen meist lange Zeit draußen und sind der Witterung ausgesetzt. Da muss stabiles und witterungsfestes Holz her. Heimische Laubhölzer wie Eiche werden allerdings kaum noch zu Gartenmöbeln verarbeitet. Wenn es kein massiver Esstisch sein soll, sondern ein leicht verrückbares Möbelstück, greifen inzwischen viele zur Douglasie. Der Nadelbaum kommt aus Nordamerika und gehört hier eigentlich nicht in den Wald, wird aber auch bei uns forstlich angebaut. Die Douglasie ist relativ leicht und preiswert. Meistens ist das Holz lasiert, weil es eben nicht sonderlich wetterbeständig ist. Wenn es auch etwas schwerer sein darf, ist zum Beispiel die Robinie oder auch falsche Akazie genannt, geeignet. Sie ist sehr hart und witterungsbeständig. Dieser Laubbaum stammt ursprünglich ebenfalls aus Nordamerika und kommt bei uns mittlerweile wild vor. Sie ist eine gute Alternative zu Tropenholz, da sie fast die gleichen Eigenschaften wie Teak hat und wetterbeständig ist. Gartenmöbel aus Eukalyptus sieht man ebenfalls recht häufig. Ihr Holz ist empfindlicher und braucht Pflege. Wobei sich mit Eukalyptusplantagen, die es auch in Europa gibt, große ökologische Probleme ergeben. Eukalyptus stammt meist aus Plantagen, entweder aus dem Mittelmeerraum, vor allem Portugal und Spanien, oder auch aus Südafrika und Brasilien. Es wird in Plantagen auf ehemaligen Waldflächen angebaut und benötigt ungeheuer viel Wasser und laugt die Böden extrem aus. Also nicht unbedingt die Holzart, die ich als nachhaltig bezeichnen würde. Bei den Tropenhölzern ist im Gartenmüllbereich Teak das bevorzugte Holz. Bis vor ein paar Jahren gab es noch weitere Tropenhölzer, aber die haben jetzt deutlich an Marktanteil verloren.
Was zeichnet Teak dann besonders aus? Warum hat es sich gegen andere Tropenhölzer durchgesetzt?
Teakholz hat unbestritten viele Vorteile. Es ist äußerst pflegeleicht, wetterungsbeständig, langlebig, verzieht sich kaum, splittert nur wenig, ist widerstandsfähig gegen Schimmel und Pilze und eignet sich sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Deshalb ist es seit Jahren im Markt der Outdoor-Produkte nahezu das einzige Holz, das neben Modellen aus Kunststoff, Polyrattan oder Aluminium mithalten kann. Dass diese aber in Zeiten von Müllvermeidung und Nachhaltigkeit allesamt nicht wirklich eine sinnvolle Option sind, sollte mittlerweile weitläufig bekannt sein. Teak, das auch aus illegalem Einschlag asiatischer Regenwälder stammen kann, ist immer wieder in der Diskussion und weist eine eher schlechte Ökobilanz aus.
Neben dem angesprochenen illegalen Einschlag, der natürlich ein ganz deutliches Beispiel ist, welche Faktoren sind es noch, die Teak die Ökobilanz verhageln?
Die Anbauregion von Teakholz befinden sich überwiegend in den Monsunwäldern Südostasiens, aber auch in Westafrika oder Lateinamerika. Das Teak stammt aber weniger aus natürlichen Wäldern, sondern vor allem aus Plantagen in Indonesien und Thailand. Sehr häufig sind das Flächen, die einmal Regenwald waren, die aber abgeholzt wurden, um einfacher zu bewirtschaftende Plantagen anzulegen. Der Anbau in Monokulturen führt zu Erosionen und beeinträchtigt die Bodenqualität, also nachhaltig kann das auch nicht sein. Hinzu kommt dann noch der Transportweg. Bis in den europäischen Handel sind es immerhin mehrere tausend Kilometer. Bei einer Entfernung von Indonesien nach Mitteleuropa kommt man auf einen Transportweg von etwa 10.000 Kilometern. Wenn sich also eine einzelne Tonne Teakholz via LKW und Containerschiff von Bali nach München auf dem Weg macht, beläuft sich der Ausstoß an Emissionen auf über 150 Kilogramm CO2. Hinzu kommen noch weitere Umweltbelastungen, die mit dem Transport von tropischen Hölzern per Schifffahrt einhergehen. Nachteilig auf die Umweltbilanz wirkt sich auch aus, dass Teakholz aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit des südostasiatischen Klimas vor dem Verladen in den Container in Trockenkammern getrocknet werden muss. Denn nur komplett getrocknetes Holz ist qualitativ hochwertig. Restfeuchte im Material kann mit der Zeit nämlich zur Rissbildung führen. Und das Trocknen ist allerdings ein technischer Prozess, der für einen hohen Energieverbrauch sorgt.
Nachdem also auch der natürliche Rohstoff Holz nicht automatisch eine gute Ökobilanz vorweisen kann, erfahren wir gleich von Matthias, wie man dennoch halbwegs sicher gehen kann, dass das Holz keinen Schaden an Wäldern anrichtet. Nach The Cure von Tegan und Sarah folgen aber zunächst die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Ozeane unter Druck, Zahl der Todeszonen wächst. In den Weltmeeren gibt es laut einem Bericht der Vereinten Nationen immer mehr sogenannte Todeszonen. Dabei handelt es sich um sehr sauerstoffarme Gebiete im Meer, in denen kaum noch Leben möglich ist. Die Zahl dieser Zonen sei von 2008 bis 2019 von mehr als 400 auf etwa 700 gestiegen, heißt es im zweiten World Ocean Assessment der UN zum Zustand der Meere, der in New York vorgestellt wurde. Besonders betroffen sind demnach neben dem Golf von Mexiko und dem Südchinesischen Meer auch die Ost- und die Nordsee. Nordsee. Todeszonen entstehen in einigen Meeresregionen auch natürlicherweise. Eine Ursache sind Algenblüten. Nach dem Absterben sinken die Algen langsam nach unten und werden dabei von Bakterien abgebaut, die Sauerstoff verbrauchen. So können sich in der Tiefe riesige Zonen bilden, in denen es zeitweise kaum mehr Sauerstoff im Wasser gibt. Der Eintrag von Nährstoffen wie etwa Stickstoff und Phosphor in die Meere, etwa durch Düngemittel aus der Landwirtschaft, verstärkt solche Algenblüten neuerdings enorm. Die UN sehen eine Tendenz zur weiteren Verschlechterung der Lage. Schätzungen zufolge wird sich der menschengemachte Stickstoffeintrag an den Küsten in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts verdoppeln, heißt es in dem Bericht. Zudem hätten durch den Klimawandel auch steigende Wassertemperaturen einen negativen Einfluss. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte die Befunde im Bericht alarmierend. Die Belastungen durch viele menschliche Aktivitäten strapazieren weiterhin die Ozeane, zerstören wichtige Lebensräume wie Mangrovenwälder und Korallenriffe und behindern deren Fähigkeit, die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen, teilte er mit. Guterres betonte auch die Rolle des CO2-Ausstoßes, durch den biologische Vielfalt in den Meeren zerstört und Küstenabschnitte wegen des steigenden Wasserspiegels bedroht würden. Hilferuf aus Brasilien. Illegale Goldsucher zerstören Hauptfluss in indigenem Gebiet. Eigentlich haben sie seit gut einem Jahrzehnt keinen Zutritt mehr zu der Region Raposa Serra do Sul im Norden Brasiliens. Seit Bolsonaro die Regierungsgeschäfte übernommen hat und unter anderem Goldsuche gerade in indigenen Territorien nahezu herbeiredet und konsequenterweise die zuständigen Schutzbehörden geschwächt hat, sind die Goldsucher in Scharen eingefallen und geblieben. Wie der regionale Indigenenrat CIR berichtet, sollen derzeit zwischen 2000 und 5000 Goldsucher illegal und unbehelligt ihrer umweltschädlichen Arbeit im indigenen Gebiet nachgehen. Durch die Sucherei, bei der auch das schädliche Quecksilber eingesetzt wird, werde der Flusslauf drastisch verändert, die in der Region äußerst raren Baumbestände zerstört, sowie die Prostitution und der Alkoholkonsum gefördert. Bolsonaros Rhetorik ist bei der Regionalregierung des Bundesstaats Roraima auf fruchtbaren Boden gefallen. Anfang des Jahres verabschiedete sie ein Gesetz, welches die Goldsucherei auf Staatsland künftig auch ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, wie sie früher nötig war, legalisiert. Dass dann bei immer mehr Goldsuchern die Grenze zwischen Staatsland und indigenem Land nicht mehr ganz so konsequent gesehen wird, bedarf keiner großen Anstrengung. Zudem fürchten die Indigenen, über illegale Goldsucher Covid-19 ins Territorium getragen zu bekommen. An einigen strategisch gewählten Zufahrtsstraßen haben sie inzwischen Straßensperren errichtet, um weitere illegale Eindringlinge zu verhindern. Mehr Rechtssicherheit für indigene Völker. Bundestag bringt Ratifizierung der ILO 169-Konvention auf den Weg. Der Bundestag verabschiedete letzte Woche das Ratifizierungsgesetz über die Konvention Nummer 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zum Schutz der Rechte indigener Völker. Die rund 6000 indigenen Völker stellen mit ihren insgesamt etwa 440 Millionen Angehörigen rund 5% der Weltbevölkerung. Die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation über Eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern ist das einzige völkerrechtlich verbindliche Dokument zum Schutz der Rechte indigener Völker. Darin wird in 44 Artikeln eine Art Grundrechtekanon festgelegt und die indigenen Völker als grundsätzlich gleichberechtigt mit den jeweiligen nationalen Gesellschaften anerkannt. Wesentliche Artikel beziehen sich auf Entwicklung und Gestaltung der Zukunft nach eigenen Prioritäten, unter anderem das Recht auf umfassende Beteiligung an Entscheidungen des Staates, die diese Völker direkt betreffen könnten, auf Gleichberechtigung vor Verwaltung und Justiz, auf Land und Ressourcen, auf Beschäftigung und kulturell angemessene Arbeitsbedingungen. Die Ratifizierung dieser wichtigen Menschenrechtskonvention wurde in Deutschland seit gut 20 Jahren von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Netzwerken, Expertinnen und Experten eingefordert, die sich die Stärkung der Rechte indigener Völker und der Menschenrechte sowie den Schutz der Regenwälder einsetzen. Die Ratifizierung selbst wird dann durch Unterschrift des Bundespräsidenten und durch Hinterlegung des Dokumentes bei der ILO in Genf vollzogen. Neue Studie: Invasive Arten richten massiven Schaden an. Wenn fremde Tier- und Pflanzenarten eingeschleppt werden, ist das nicht nur für das Ökosystem ein Problem. Der Vorgang verursacht auch wirtschaftlichen Schaden, wie Forscher nun am Beispiel der Auswirkungen von invasiven Wasserbewohnern errechnet haben. Aus anderen Erdregionen eingeschleppte Tiere und Pflanzen können Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Das gelte vor allem dann, wenn sie kommerziell genutzte Arten verdrängen oder Krankheiten bei Menschen verursachen, berichtet ein internationales Forscherteam unter Leitung des Kieler Geomar-Helmholtz-Zentrums. Demnach summierten sich die wirtschaftlichen Schäden durch invasive aquatische Arten allein im vergangenen Jahr weltweit auf gut 17 Milliarden Euro. Letztlich vermuten die Forscher, dass die weltweiten Kosten durch eingeschleppte Arten noch sehr viel höher ausfallen. Aufgrund von Wissenslücken würden die wahren Kosten stark unterschätzt, betont der Ökologe Kaspert. Nach Angaben des Bundesamts für Naturschutz BfN haben sich in Deutschland in den vergangenen 500 Jahren rund 900 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten in der Natur dauerhaft etabliert und ausgebreitet. Dazu kommen rund 1640 gebietsfremde Pflanzen, 38 Pilz- und 460 Tierarten, die bislang nur vereinzelt nachgewiesen wurden. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Matthias von Pro Regenwald. Im ersten Teil der Sendung haben wir von ihm gehört, dass es gar nicht so einfach ist, Gartenmöbel mit einer guten Ökobilanz zu finden. Plastik, Metall, aber auch Holz hat seine Schwachstellen von der Rohstoffgewinnung über die energieintensive Produktion. Gibt es denn Möglichkeiten, wie ich mir beim Gartenmöbelkauf sicher sein kann, dass das Holz bzw. seine Ernte keinen Schaden an den Wäldern anrichtet?
Nicht streng zertifiziertes Tropenholz, egal ob Teak oder andere Arten, zerstört entweder naturnahe Wälder oder wird auf künstlichen Riesenplantagen kultiviert, in denen Pestizide gespritzt werden, um diese Monokulturen vor Schädlingen zu schützen. Insbesondere wenn Tropenholz illegal geschlagen wird, geht damit nicht nur eine massive Umweltzerstörung einher, mitsamt der Verdrängung der Fauna und der dort lebenden Bevölkerung, sondern es wird auch der riesige CO2-Speicher der Wälder zerstört. Deshalb ist es ganz gut zu wissen, welche Siegeln auf Gartenmöbeln Sie vertrauen können und welche Alternativen es gibt. Das Holz für viele Terrassen, Tische, Gartenstühle, Sitzbänke stammt von Plantagen. Deshalb ist es wichtig, die Herkunft des Holzes genau zu hinterfragen. Dafür gibt es ja die Zertifikate. Aber gerade im Bereich Holz sind viele unseriöse oder auch sehr lasche Siegel auf dem Markt.
Lass uns das einmal genauer durchgehen. Welche Siegel es gibt und welche sind für Pro Regenwald vertrauenswürdig?
Fangen wir mit einem Siegel an, das hier recht häufig zu sehen ist. Das PEFC-Siegel wird aufgrund der Selbstverpflichtung der angeschlossenen Forstbetriebe vergeben. Aber es finden nur unregelmäßige Kontrollen statt. Es ist eher eine freiwillige Selbstverpflichtung, also nicht sehr streng. Auch die Siegel Nature Plus und Rainforest Alliance sind eher industrienah, nur nicht sehr streng kontrolliert. Sie erfüllen gerade mal einen Minimalstandard.
Das ist jetzt nicht sehr ermutigend. Bisher sind das eher Reinfälle. Gibt es gar keine guten Siegel?
Sehr streng ist das Naturlandsiegel mit den strengsten Umweltauflagen für die Holzwirtschaft in Deutschland. Allerdings nützt es nur wenig, wenn das Holz aus Übersee stammt. Da bleibt nur das FSC-Siegel, das in diesem Bereich Orientierung bieten kann. Dennoch ist es kritisch zu sehen, weil es je nach Land sehr unterschiedliche Standards gibt und eben auch Plantagen und der Einsatz von Pestiziden oder sogar Abholzungen in Wäldern zertifiziert werden können. Zur Orientierung dient es aber insofern, als das im Tropenholzbereich eigentlich ein Muss ist. Wenn Tropenholz noch nicht mal dieses Siegel aufweist, dann muss man sich die Frage stellen, wo kommst du denn überhaupt her?
Was würdest du mir also empfehlen, wenn ich vor einem Regal mit den vielen verschiedenen Zertifikaten stehe? Wie sollte ich agieren?
Auf Siegel sollte man auf jeden Fall achten, bei den Händlern nachfragen, was sie bedeuten oder warum es keine gibt und wo das Holz herkommt. Lieber also zu heimischen Hölzern greifen als zu Tropenholz und dann noch bevorzugt mit dem Naturlandsiegel, das die strengsten Kriterien anlegt.
Okay, deine Empfehlung ist also, Tropenholz eher nicht zu kaufen, weil selbst mit Zertifizierung nicht sichergestellt ist, dass es nachhaltig und ohne Zerstörung von Regenwald gewonnen wurde. Daher also lieber auf heimische Alternativen setzen und da am besten noch mit strengen Siegeln. Welche Faktoren für die Ökobilanz außerdem noch wichtig sind, besprechen wir gleich nach Set in the Woods on Fire von Hank Williams. Hallo, wir sind nochmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und Gartenmöbeln. Wir haben von Matthias schon sehr ausführlich gehört, was die Vor- und Nachteile von Möbeln aus Kunststoff, Metall und Holz sind und wie ihre Ökobilanz aussieht. Neben den Materialien und deren Gewinnung und Verarbeitung, den sozialen Bedingungen der Produktion, Langlebigkeit und Zertifikaten spielen aber weitere Aspekte auch mit hinein, zum Beispiel der Preis.
Der Preis spielt auch eine Rolle, weil gerade ganz billige Gartenmöbel meist nicht sehr lange halten, weil die Materialien qualitativ schlechter sind und sie auch schlechter verarbeitet sind. Da muss man sich dann natürlich überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, etwas mehr zu investieren und länger etwas davon zu haben, statt nur ein Wegwerfprodukt zu kaufen. Aber es muss auch nicht immer das teuerste sein. Wir sehen das gerade beim Holz. Gartencenter und Baumärkte bieten immer häufiger Produkte an, die es in puncto Aussehen und Qualität locker mit Teakholzmöbeln aufnehmen können. Und Teak ist aufgrund seiner Beschaffungskosten nicht gerade günstig. Und Gartenmöbel aus heimischen Hölzern sind qualitativ nicht schlechter, oft günstiger und haben sogar die bessere Ökobilanz.
Was mir bisher nicht bewusst war, auch das Design eines Produkts kann bei der Bewertung der Ökobilanz eine Rolle spielen. Das musst du mir erklären.
Ja, ein zeitloses, hochwertiges Design ist sinnvoller als ein zu extravagantes Design, an dem man sich schnell satt sieht. Der Grund für einen Gartenmöbeltausch liegt leider auch oft in einem Geschmackswandel über die Jahre und was Neues muss dann her. Generell sind Mode, Lifestyle und Dekoaspekte viel zu oft ein Grund für unnötige Neuanschaffungen. Also sollte man schon beim Einkauf darüber nachdenken, ob einem das Möbelstück auch in mehreren Jahren noch gefällt oder ob die Farbe nur gerade im Trend ist. Dazu ist eine stabile, gute Herstellung wichtig. Denn wenn das Gartenmöbel lange gefällt und so gut gebaut ist, dass nichts klappert, wird die ökologische Belastung über viele Jahre verteilt.
Damit die Möbel lange durchhalten, muss ich sie auch richtig pflegen. Was gilt es da zu beachten?
Auch da kann man schon beim Einkauf drauf achten. Helle Möbel, die schnell schmutzig werden oder die aufgrund ihres extravaganten Designs schwer zu reinigen sind, sind nicht wirklich nachhaltig. Aber bei Gartenmöbeln, die natürlich Sonne und Witterung ausgesetzt sind, brauchen Schutz. Auch hier heißt es, bewusst einkaufen und der Umwelt zuliebe auf chemische Substanzen und künstliche Holzschutzmittel verzichten. Und natürlich Öle und Wachse sind auf jeden Fall besser.
Und trotz aller Pflege gehen gerade auch Holzgartenmöbel ja doch auch irgendwann mal kaputt. Wie gehe ich dann damit um? Was kann ich machen?
Gartenmöbel aus Holz sind sehr stabil und langlebig, aber auch nicht unsterblich. Irgendwann ist es soweit und es geht doch in die Brüche, verzieht sich oder verliert gänzlich seine Schönheit. Wenn alles Abschleifen und Reparieren nichts hilft, wird es Zeit, sich von seinem Gartenmöbel zu verabschieden. Holz, das nicht mit chemischen Schutzmitteln behandelt wurde, ist für die Umwelt unbedenklich und könnte im Hausmüll entsorgt werden. Aber das wäre sehr schade um den Rohstoff. Landet das kaputte Gartenmöbel nämlich im Heizkraftwerk oder auf der Deponie, ist das Holz verloren. Also lieber zum Sperrmüll auf den Wertstoffhof bringen, um sie recyceln zu lassen. Sie können zum Beispiel zu Spannplatten weiterverarbeitet werden. Manche Baumärkte bieten sogar Abwrackprämien für Gartenmöbel an. So kann man den Recyclingprozess unterstützen und auch noch eine kleine Belohnung absahnen. Ob über den Baumarkt oder gleich auf den Sperrmüll. Hauptsache, das Holz bleibt so lange wie möglich im Kreislauf und wird wiederverwertet.
Wo du von Wiederverwertung sprichst, wir haben gar nicht die Möglichkeit erwähnt, dass man seine Gartenmöbel ja auch selber bauen könnte.
Ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich auch. Im Internet findet man unterschiedliche Bauanleitungen und Tutorials, wie das geht und eine Vielzahl möglicher Materialien. Und es muss auch hier nicht immer neues Material sein, sondern bereits verwendete Bretter, Paletten, Türen, was auch immer. Hier kann man sehr kreativ werden und diese Möbel haben auf jeden Fall eine gute Ökobilanz oder bessere Ökobilanz, als wenn man neue Möbel kauft. Und wer gar nicht auf Teakholzmöbel verzichten kann und nicht selber basteln will, kann zu Recycling-Teak greifen. Es handelt sich hierbei um Holz, das von abgerissenen, zerfallenen Häusern, Hütten oder auch Bänken stammt und wieder aufgewertet wurde. Überwiegend kommt dieses von der indonesischen Insel Java und wird dort aufwendig von Hand geschliffen und gebürstet. Produkte aus Recycling-Teak erkennt man im Handel an Produktnamen wie Green Line-Teak oder Green Collection-Teak.
Wir haben eine ganze Flut an Informationen zur Nachhaltigkeit von Matthias bekommen. Gleich fasst er die noch einmal für uns zusammen und erklärt uns auch, wo wir noch Hilfestellung und weitere Informationen dazu finden können, nach Bitter End von The Jayhawks. Matthias, wir nähern uns dem Ende unserer heutigen Sendung über Gartenmöbel und deren Ökobilanz. Ihr seid bei Pro Regenwald gerade dabei, ein Instrument zu entwickeln, mit dem man im Vorfeld des Gartenmöbelkaufs anhand verschiedener Kriterien und Fragestellungen herausfinden kann, wie die Ökobilanz eines Produktes ist, beziehungsweise zu welchem Möbelstück ich greifen sollte, wenn mir bestimmte Kriterien eben besonders wichtig sind. Kannst du uns das ein bisschen näher erläutern?
Ja, wir arbeiten noch gerade dran und es soll zunächst mal über unsere Internetseite zu finden sein. Diese Anwendung erleichtert Userinnen und Usern, nachhaltige Gartenmöbel zu finden. Es werden verschiedene, also maßgebliche Kriterien abgefragt, die wir hier heute besprochen haben. Und am Ende, wenn man das Formular ausgefüllt hat, wird eine Empfehlung je nach Kriterien gegeben. Und die verschiedenen Kriterien waren zum Beispiel die ökologische Nachhaltigkeit oder die ökologische nachhaltige Materialgewinnung, faire sozial gerechte Arbeitssituation bei der Rohstoffgewinnung, die Transportwege zur Fabrikation, die ökologische Produktion und die Produktionsbedingungen, Versand zum Kunden, Langlebigkeit der Gartenmöbel, Reparaturfähigkeit, die Leicht Pflegbarkeit mit nachhaltigen Pflegemitteln und Recycling.
Nach deiner ausführlichen Suche zu Gartenmöbeln und deiner Recherche, was ist denn jetzt dein Fazit? Gibt es nachhaltige Gartenmöbel und sind sie auch ohne große Vorkenntnisse zu finden?
Also als Fazit kann man sagen, dass nachhaltige Gartenmöbel zu kaufen ist in heutigen Zeiten kein Problem mehr. Die Preise sind moderat höher als für Standardware. Aber man muss sich beim Kauf ein bisschen informieren und beim Händler auch mal nachfragen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, mit Gartenmöbeln Ökosysteme wie den Regenwald zu zerstören, Menschenrechtsverletzungen hinzunehmen oder den Klimawandel weiter anzuheizen.
Mit ein bisschen Suche und hartnäckigem Nachfragen sind Gartenmöbel, die nachhaltig sind und eine gute Ökobilanz aufweisen, also zu finden. Wer bei der Suche noch Unterstützung braucht oder Fragen hat, findet bei Pro Regenwald Antworten und in Kürze auch das von Matthias beschriebene Instrument bzw. die Internetseite mit Kriterien für nachhaltige Gartenmöbel. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter www.pro-regenwald.de. Ich bedanke mich noch einmal bei Matthias für seine Zeit heute Abend und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.